Pädagogik Pasta. Der Stadtjugendausschuss-Podcast.
Ich bin fertig mit der Schule, Sophia, und ich überlege mir gerade, Sozialarbeiter zu werden. Soll ich das machen?
Entschuldigung. Ja, natürlich. Also soziale Arbeit ist ein super Beruf, ist ein super wichtiger Beruf und deswegen würde ich das auf jeden Fall unterstützen, dass du das tust. Also, ja.
Also ich bin nicht wirklich aus der Schule, ich bin schon ein bisschen älter, aber ich glaube, dass sich das wahrscheinlich viele Menschen fragen, weil der Beruf natürlich unglaublich spannend ist und ich kann mir vorstellen, also gerade auch das Studium soziale Arbeit, ich kenne sehr viele, die das zumindest in ihr enges Auswahlfeld genommen haben. Du hast diesen Beruf gemacht. Warum findest du diesen Beruf so cool oder warum hast du ihn damals ausgewählt?
Also ich bin ja eigentlich Soziologin und meine Eltern waren beide Sozialarbeitende und ich dachte, ich will auf keinen Fall Sozialarbeitende werden. Ich bin dann Sozialarbeiterin geworden, weil das Feld unglaublich facettenreich ist. Und es gibt eigentlich kein Feld, in dem soziale Arbeit nicht auch ist. Und das hat mich total gereizt. Und für mich war aber relativ klar, soziale Arbeit mit Fußballfans zu machen, weil das für mich der Bereich ist, der mich total interessiert hat, den ich sehr spannend, sehr herausfordernd fand und total wichtig, junge Menschen zu unterstützen in ihrer Leidenschaft und in dem, für was sie so brennen. Ja.
Weil du auch Fußballfan warst damals oder wie?
Ja, ich bin vor der Sportschau Fußball sozialisiert worden, also jetzt nicht wirklich im Stadion oder so. Ich habe aber einen sehr guten Freund, der mich mal auf ein Fanprojekt hingewiesen hat und gesagt hat, kannst du dir sowas vorstellen, guck dir das doch mal an. Da habe ich dann dort Praktikum gemacht, 2 Wochen, daraus sind 2 Jahre ehrenamtliche Arbeit geworden und dann war für mich klar, ich will auf jeden Fall Fansozialarbeit machen. Deswegen habe ich dann, ich habe dann fertig studiert und bin nach Karlsruhe gekommen, um im Fanprojekt zu arbeiten, also wegen dem Job, ja.
Ist der Job dann so gewesen, wie du dir ihn damals vorgestellt hast?
Ich weiß nicht, ob ich wirklich eine Vorstellung von dem Job hatte. Also ich hatte eine Ahnung durch mein Praktikum und meine ehrenamtliche Tätigkeit. Aber wie es dann ist, das hauptamtlich zu tun, ich glaube, das konnte ich mir nicht vorstellen, weil dieses Feld ist so weit. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch Grenzen, aber man kann so viel machen und es ist keine Woche wie die andere und man arbeitet mit Menschen. Also wenn man mit Menschen arbeitet, ist es weiß man nie so richtig, was passiert eigentlich jetzt an dem Tag. Und das ist eine Herausforderung, aber es ist auch echt eine Erfüllung.
Manche Menschen würden sich von so unsicheren Tagesabläufen, das fühlen die sich nicht so gut mit. War das damals für dich was, wo du dich dran gewöhnen musstest? Oder hast du direkt gemerkt, ja genau, das will ich eben nicht wissen, was am nächsten Tag passiert?
In einem gewissen Rahmen kann man sich ja strukturieren und ich selber mache das eigentlich auch sehr gerne, aber es ist auch der Reiz, zu sagen, okay, wie läuft das dann morgen, wie ist das Gespräch oder was hat das Gespräch, was ich heute geführt habe, bewirkt? Also es geht ja gar nicht nur darum, dass Sachen völlig unvorbereitet kommen, aber man merkt dann ja auch eine Wirkung und ich habe mich reingelebt in diese Arbeit. So. Also die Arbeitszeiten, die sind ja jetzt auch nicht von 8 bis 17 Uhr, sondern die können auch mal um 8 sein, die können aber auch nachts um 2 sein oder abends um 8, am Nachmittag, am Wochenende. Das hat für mich einfach dazugehört.
Warum machst du den Job?
Weil ich ihn liebe.
Hast du so eine Motivation? So, wie würdest du sie beschreiben? Also weil du gerne in diese Diskussion mit anderen Menschen gehst oder?
Also ich glaube, bei mir speziell in der Fanprojektarbeit ist es, dass ich auch in einem Feld unterwegs bin und auch mit Menschen arbeite, die vielen Stigmata gegenüberstehen, viele Vorurteile haben und von außen oftmals sehr negativ bewertet werden. Und dann da zu gucken, ey, wer sind die Leute eigentlich? Also was machen die? Was macht die Leute aus? Und zu erfahren, was da für ein Potenzial drin steckt und was man da mit, was die alles erreichen können, schon erreicht haben und was so eine große Gruppe, Gruppendynamiken, also das alles hat mich total fasziniert, fasziniert mich nach wie vor, wird es auch immer tun. Das sind so die Momente, die mich sagen lassen, dass ich den Job liebe und das Netzwerk drumherum. Das ist schon auch für die soziale Arbeit sehr speziell, dass das Netzwerk so eng ist. Also das würde ich mir wünschen für größere Teile der sozialen Arbeit.
Was meinst du mit Netzwerk? Inwiefern?
Die Verbindung unter den Kolleginnen und Kollegen bundesweit, die in dem Feld der Fansozialarbeit unterwegs sind. Also es sind nicht viele. Also es sind 71 Fanprojekte. Also es sind jetzt vielleicht 250, 300 Kolleginnen und Kollegen. Das ist nicht viel. Aber es ist so eine enge Verbundenheit und so ein guter kollegialer Austausch, der für soziale Arbeit, egal wo, meiner Meinung nach enorm wichtig ist, um auch weiterzukommen, um sich zu unterstützen.
Das heißt, du arbeitest auch mit Fanprojekten von anderen Fußballvereinen.
Genau, ich war auch Bundessprecherin mehrere Jahre lang, da macht man das sowieso. Aber grundsätzlich ist der Austausch sehr eng, weil man fährt ja auch an die Standorte. Also bei Auswärtsspielen haben wir häufiger Glück, dass da auch Fanprojekte sind. Und dann ist man im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, ja.
Warum hältst du deinen Beruf für wichtig? Ist eine Fangfrage. Also natürlich hältst du ihn für wichtig, aber warum ist dein Beruf wichtig für die Gesellschaft?
Weil wir Menschen unterstützen, die vielleicht Hilfe brauchen, die Unterstützung suchen, die einen Rat brauchen, die Dinge vielleicht gerade nicht komplett selber stemmen können. Weil wir aber auch Interessen von Menschen breiter machen können, weil wir die vertreten können. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und wir brauchen in der Gesellschaft einfach ein soziales Miteinander. Wir können auch dazu beitragen, dass man miteinander kommuniziert, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man sich gegenseitig wertschätzt. Das ist Sozialarbeit und deswegen brauchen wir die in der Gesellschaft.
Jetzt habe ich hier eine Frage, und zwar, was ist das Prägendste, was du von deiner Zeit noch im Kopf hast? Ich sag mal so, außer neben dem, was jetzt aktuell passiert, hast du irgendwie was im Kopf?
Es gibt so viel, da könnte ich dir jetzt echt Stunden füllen, das mache ich nicht. Was für mich immer unglaublich beeindruckend ist, ist die Wirkung von der Gruppe, ist die Wirkung von Fußballfans, was die in diesem Bereich Fußball und darüber hinaus bewirken können. Und das wollen so wenig Menschen sehen. Ich weiß gar nicht, es ist total sichtbar, aber die wenigsten sehen das. Und ich durfte da ein Teil davon sein. Also ich durfte da unterstützen, ich durfte da anschauen und durfte auch meine Infrastruktur zum Beispiel zur Verfügung stellen. Und wurde gefragt und wurde ins Vertrauen gezogen. Und was die damit leisten können, das ist für mich so unterschätzt. Aber ich hatte die Möglichkeit, das zu sehen, das zu erleben. Und das finde ich total beeindruckend. Und ich finde es schade, dass das so wenige diese positive Wirkung auch sehen.
Wenn jetzt so junge Leute heute sich überlegen, ich möchte auch Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter werden. Und die haben Angst, wenn die deinen Fall sehen. Würdest du denen sagen, ey, du brauchst keine Angst haben, alles gut? Oder eher so vorwarnen und sagen, du musst wissen, wenn du meinen Beruf machst, kann das passieren?
Ich würde auf jeden Fall niemandem Angst machen. Ich würde jeden motivieren, soziale Arbeit zu machen, egal in welchem Bereich, aus welcher Motivation raus. Aber ich würde für sie ein Verständnis schaffen, was das bedeutet. Also was bedeutet es, soziale Arbeit zu machen und wie bin ich geschützt, in welchem Umfeld bewege ich mich, was für Strukturen herrschen vor und auf was muss ich mich vielleicht auch einstellen. Also einfach, um Leute nicht blind in was reinlaufen zu lassen, sondern schon konkret zu sagen, das sind Rechte, Pflichten, das ist das Positive, aber auch das Negative an der sozialen Arbeit, aber bitte tu es trotzdem, weil die Leute, für die du soziale Arbeit machst, für die ist das wichtig und die sind unendlich dankbar, dass es Menschen wie uns gibt, die das tun.
Wurdest du euch in deiner Ausbildung damals auch auf diese extreme Situation irgendwie vorbereitet?
Nein. Also man muss ja bei mir sagen, ich bin nicht ausgebildete Sozialarbeiterin, aber es wird immer mehr deutlich, dass das in der Ausbildung keine Rolle spielt. Da wird über die Schweigepflicht gesprochen, das ist auch wichtig, weil die müssen wir auch einhalten, das ist ganz wichtig. Aber was das juristisch bedeutet, wenn das in einer gewissen Form krasser wird, das wird an den wenigsten Stellen behandelt. Ist aber auch das ist genau die Frage, die du gerade gestellt hast. Gehe ich das Risiko ein, Leute damit zu verprellen und ihnen Angst zu machen? Lass ich das außen vor. Und wie betroffen sind wir überhaupt als soziale Arbeit? Wir sind betroffen als soziale Arbeit. Wir müssen jetzt nicht sagen, jede sozialarbeitende Person wird in diese Situation kommen. So ist es ja nicht. Aber es besteht die Möglichkeit. Das heißt, wir müssen einen Umgang mit der aktuellen Situation finden. Das ist es eigentlich das, was wir in der Ausbildung und der Lehre machen müssten, zu sagen, wie gehen wir damit um, dass die Situation ist, wie sie ist und wie schützen wir uns dann aber auch selber.
Jetzt ist dein Beruf ja auch eingebettet in diese Gesellschaft und Leute schauen auf deinen Beruf. Wie nimmst du deinen Beruf so wahr? Hat er genug gesellschaftliches Ansehen? Schätzt die Gesellschaft deinen Beruf wert? Wie nimmst du das wahr?
Die Wertschätzung ist nicht ausreichend da, wie sie sein sollte. Was ich jetzt gar nicht der Gesellschaft irgendwie so drüberlegen würde, sondern es braucht ja immer Vorbilder, die eine gewisse Wertschätzung oder einen gewissen Respekt zollen oder einen gewissen Bereich irgendwo hinheben. Und da brauchen wir eine politische Wertschätzung von sozialer Arbeit. Also gerade aktuell den Fall, den wir hier besprechen, Strafverfolgung findet statt und ist auch wichtig, soll getan werden. Soziale Arbeit findet aber auch statt. Aber man hat manchmal so das Gefühl, ja, das gibt's ja sowieso. Die machen das schon. Aber soziale Arbeit, da werden finanzielle Mittel gekürzt. Da werden Einrichtungen geschlossen. Da wird überhaupt nicht gesagt, wie wichtig das ist. Wir müssen auch mal die soziale Arbeit und Prävention verfolgen. Bei der Strafverfolgung ist es ganz wichtig. Da muss jeder muss das tun, was gesagt wird. Die soziale Arbeit, die fällt so ein bisschen hinten runter. Und wir brauchen eine politische, gesellschaftliche Wertschätzung von sozialer Arbeit, weil dann werden auch die Anliegen gewertschätzt von den Personen, die soziale Arbeit nutzen. Oder die mit sozialer Arbeit in Berührung kommen. Nicht alle, die mit sozialer Arbeit zu tun haben, haben unbedingt ein riesiges Problem oder sind überhaupt nicht Herr der Lage oder Herrin der Lage, sondern sie kommen irgendwie damit in Berührung. Und das ist gut so. Und wir müssen ja, soziale Arbeit ist präventiv unterwegs. Wir müssen lernen, wie wir miteinander umgehen. Also wie pflegen wir denn einen gesunden, wertschätzenden, respektvollen Umgang miteinander? Das kann soziale Arbeit leisten. Das leistet kein Strafverfahren. Die leisten andere Sachen, aber wir müssen dazu kommen, dass die soziale Arbeit auf ein ähnliches Tableau gebracht wird, wie auch Gericht, wie Strafverfolgung, wie Polizei, weil wir brauchen beides. Es gibt kein mehr oder weniger. Wir brauchen ganz dringend beides.
Okay, jetzt gibt es zum einen so die Wertschätzung, politische, gesellschaftliche. Aber vielleicht kannst du mal ganz konkret sagen, wie sieht es so mit Arbeitszeiten aus als Sozialarbeiterin? Also ihr fangt wahrscheinlich um 8 an und hört um 16 Uhr auf, oder?
Ja, meistens so. Also mein Wecker klingelt um 7 jeden Tag. Und dann bin ich 17 Uhr auch zum Abendessen zu Hause.
Klar, eigentlich. Gedankenfrei, das beschäftigt dich in deinem Alltag überhaupt nicht.
Nein,
mehr.
Überhaupt nicht. Nee, das kann ich auch ablegen, wenn ich die Tür zumache, ist das kein Problem mehr.
Nee, sag mal wirklich, wie ist das, wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Boah, mein Alltag besteht aus zum Teil Bürozeiten, dass man im Büro ganz klassisch Mails beantwortet, Konzepte schreibt, Projektanträge schreibt, solche Geschichten. Aber dann natürlich auch, bei uns ist es so ein Mix aus aufsuchender Arbeit, aber auch Arbeit am Standort, Spieltagsbegleitung, also jetzt speziell bei Fanprojekten, die Spieltage vom KSC bei uns im Fanprojekt Karlsruhe, heim und auswärts, also eigentlich alle Spiele in der Profimannschaft, auch mal von den Amateuren, wo halt auch Fans hinfahren, da sind wir auch. Und die Begleitung von den Fußballfans und das quasi über den Fußball hinaus, so dass es auch sein kann, dass wir abends mal eine Veranstaltung haben oder ein Einzelgespräch abends, weil die Leute sind ja auch in der Schule, auf Arbeit, also die können jetzt auch nicht tagsüber vormittags jeden Termin machen. Deswegen richtet sich unsere Arbeitszeit eigentlich hauptsächlich nach dem Umfeld, in dem wir arbeiten.
Das heißt, da ist nicht mit Überstunden aufschreiben oder?
Doch, zum Glück schon. Also leider ist es so, man kann das nicht verallgemeinern. Das ist in der sozialen Arbeit so unterschiedlich, wie das gehandhabt wird, was auch eine Katastrophe ist, meiner Meinung nach. Sollte es auch mehr einheitlich sein, um es auch einheitlich abbilden zu können. Aber also wir können auch Überstunden aufschreiben, wir machen auch Überstunden, aber es ist halt natürlich auch, was schreibe ich auf, was schreibe ich nicht auf. Das ist schon auch klar. Und ich glaube, soziale Arbeit, ich kann da jetzt für mich sprechen, aber ich glaube, es gibt schon auch Personen, die manchmal Dinge machen, die nicht mehr in die Arbeitszeit fallen und sie trotzdem tun.
Wird man für den Beruf anständig bezahlt?
Wenn du schon bei der Frage lachst. nein, nicht an den wenigsten Stellen.
Und jetzt kommen wir nochmal, weil wir ja gleich auch mit Helen Breit sprechen, die uns das Ganze mal so aus wissenschaftlicher Sicht ein bisschen auch beleuchten wird. Vielleicht nochmal die Antwort auf die Frage, warum geht dein Job ohne Zeugnisverweigerungsrecht nicht?
Weil das Vertrauen, was ich in meiner Beziehungsarbeit zu den Leuten aufbaue, immer auf einer gewissen Gefahr aufgebaut ist. Auf der Gefahr, dass ich dieses Vertrauen verlieren kann, weil eine höhere Instanz nach Wissen fragt, was ich in dem Vertrauen bekommen habe, was mir gesagt wurde. Deswegen ist es immer so dieses Wort Tanz auf Messerschneide. Es ist total schwierig zu sagen, wie viel kann ich erfahren, ohne dass ich in eine Gefahr komme, das und das dann aber noch so mit der Zielgruppe zu besprechen, dass die nicht gleich sagen, na dann lieber gleich gar nicht. Also, weil das ist ja irgendwie schwierig. Und vor allem ohne ein Gespräch so anzufangen. Also das ist ein schlechtes Gespräch mit einem jungen Fußballfan zu sagen, also alles, was du mir jetzt sagst, da bist du ein bisschen vorsichtig, weil wenn Polizei und Staatsanwaltschaft, du weißt ja, ne, ist schwierig. Wie soll das Gespräch weitergehen mit?
Hätte ich nicht so Bock, mit dir weiterzureden.
Genau, da kommt nicht. Ja, dann würde ich dir doch trotzdem gerne erklären, was. Es ist ja Schwachsinn. So, und es geht nicht nur um die Adressatinnen, sondern es geht auch einfach um die Sozialarbeitenden, dass ich meine Arbeit machen kann mit einer Sicherheit. Und wir reden ja, wir haben eine Schweigepflicht und wir wollen ein Zeugnisverweigerungsrecht. Also es geht um ein Recht und nicht um eine Pflicht. Ich möchte in der Situation, wo es dazu kommen könnte, dass eine höhere Gewalt nach meinem Wissen fragt, möchte ich entscheiden können, was ich tue. Und es soll nicht über mich entschieden werden.
Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, du hast jetzt gerade das Wort gesagt, Adressatinnen. Hat das einen Grund, warum das Adressatinnen heißt? Ich habe das jetzt häufiger schon gehört.
Es gibt nicht das richtige Wort. Es wird Zielgruppe genannt, es wird Klientinnen genannt, es wird Adressatinnen genannt. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Person an, die die Arbeit macht und mit wem ich so arbeite. Also in der Beratungsstelle, glaube ich, kann es auch gut sein, dass es mehr von Klientinnen gesprochen wird. So. Aber an Adressatinnen, an wen richtet sich meine soziale Arbeit? Genauso wie Zielgruppe. Also wen will ich erreichen? Das ist meine Zielgruppe. Also einfach auch nicht so, Klientinnen klingt auch so ein bisschen wie, ich bin die Anwältin oder der Anwalt oder, also das ist so, das klingt sehr statisch. Dabei ist soziale Arbeit ja, was es sich nicht ist, ist statisch.
Okay, und dann, wie angekündigt, begeben wir uns jetzt ins Gespräch und schauen das Ganze mal aus wissenschaftlicher Sicht an. Und wir freuen uns sehr, dass sie extra aus Freiburg hierher gekommen ist in unser kleines Podcast-Studio. Und wir begrüßen zusammen Helene Breit. Hi.
Hallo.
Ich habe mir ein paar Sachen im Internet durchgelesen und möchte dir sagen, warum wir dich eingeladen haben. Zum einen, weil Helene natürlich die Geschichte von Sophia kennt. Zum anderen bist du Professorin für soziale Arbeit. Und du bist Vereinsmitglied beim SC Freiburg.
Auch.
Da stand sowas wie Schoßkind. Und im Kinderblock warst du.
Das ist vielleicht erklärungsbedürftig.
Ja, genau. Was ist ein Schoßkind?
Das ist, wenn man keine eigene Karte hat und noch ein Kind ist, darf man auf dem Schoß von Erwachsenen oder anderen Menschen auf dem Sitzplatz sitzen. Und eigentlich verweist es, glaube ich, vor allem darauf, dass man schon in sehr jungen Jahren mit im Stadion war, als man noch keine eigene Karte gebraucht hat.
Bei wem saßt du auf dem Schoß?
Bei meinem Papa und vielen anderen Menschen, die geholfen haben, wenn er es nicht mehr aushalten konnte. So wurde es mir erzählt, mit noch meinen Geschwistern zusammen, nicht alleine. Ja.
Also dein Vater war auch emotionaler SC Freiburg-Fan?
Ist er bis heute, ja.
Du kennst dich im Fußball aus, du kennst dich in sozialer Arbeit aus und du kennst die Geschichte von Sophia. Das heißt, du bist die perfekte Frau, um uns so ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht zu erklären, was dieser Fall für eine Tragweite hat und was für einen Einfluss auch auf die soziale Arbeit. Aber Sophia, wir haben uns, bevor wir voll einsteigen in die Themen, so eine kleine Schnellfragerunde ausgedacht, damit die Leute dich auch ein bisschen besser kennenlernen.
Im Stadion, dreckiger 0-1 Auswärtssieg oder torreicher 4-0 Heimsieg?
Natürlich der dreckige Auswärtssieg.
Hast du einen im Kopf?
Keine Ahnung, der SC ist abgestiegen, wir sind aufgestiegen, und nochmal zweite Liga gespielt. Jetzt sind wir total erfolgreich, deswegen ist es total schwer, eine Sache rauszupicken. Aber in meiner Abi-Zeitung habe ich damals geschrieben, da schreibt man doch so, was man mag und was gut war. Mhm. Und da geschrieben, quer durch Deutschland fahren und doch verlieren.
Vor Gericht, eher Richterin oder eher Anwältin?
Das ist echt schwierig. Früher hätte ich, glaube ich, gesagt Anwältin, um so solidarisch an der Seite der Leute zu stehen. Und jetzt würde ich, glaube ich, sagen Richterin, weil der Einfluss noch viel größer ist, aber auch die Verantwortung natürlich. Aber ich glaube, dass man sehr richtungsweisende Entscheidungen treffen kann.
Eher soziale Arbeit auf der Straße oder im Büro?
Ja, das ist jetzt sehr fies. Ich sitze jetzt im Büro. Aber meine Traumstelle, wenn ich sie mir bauen könnte, würde beides umfassen. Ich glaube, dass es total wichtig ist, immer an den Menschen zu sein und sie nicht aus dem Blick zu verlieren. Und ja. Ich finde es total, auch für einen selbst, total wichtig, immer wieder so auch geerdet zu werden. Ich glaube, durch Adressatinnen sozialer Arbeit kann man auch insgesamt sehr geerdet werden. Und gleichzeitig, finde ich, aber muss ich auch ein bisschen auf die Metaebene begeben oder auch mal hintendran die Arbeit machen, weil sonst bringt es auch nichts, wenn ich immer nur neben den Menschen, mit den Menschen sie unterstütze und begleite, aber nicht nochmal zurückgehe und Anträge schreibe, um mehr Geld zu kriegen oder wie ich vielleicht in eine Hochschule zu gehen und dort mitzuhelfen, Sozialarbeitende auszubilden oder Diskurse weiterzuführen. Ich glaube, am Schluss ist es so ein Puzzle, das sich zusammensetzt und wir brauchen alles. Aber ich würde sagen, die Basis sind immer die Adressatin, deswegen Straße.
In der Politik, Abgeordnete im Freiburger Stadtrat oder Fraktionsvorsitzende im Bundestag?
Freiburg, weil wie soll ich denn sonst die ganzen Spiele besuchen?
Wie ist es in den Medien? Lieber Podcast oder Zeitung?
Podcast, weil man das besser nebenher neben allen anderen Sachen machen kann, obwohl ich die Qualität von sich hinsetzen, eine große Zeitung aufschlagen und sich da reinbegeben, schon sehr großartig finde. Also unentschieden.
Ich starte mal rein, direkt mit so einer richtig naiven Frage. Für was brauchen wir eigentlich soziale Arbeit? Wir haben doch Gefängnisse und Gerichte.
Ja, da können wir jetzt ja aufhören. Das ist ja dann alles beantwortet. Natürlich, mein Wunsch wäre, dass wir soziale Arbeit nicht brauchen würden, aber nicht, weil wir mehr auf Repression setzen, sondern weil es uns besser gelingt, Menschen die Räume zu geben, die sie brauchen, um ihre Leben zu führen, dass wir es uns besser gelingt, soziale Gerechtigkeit herzustellen, soziale Ungleichheit abzubauen und Freiräume für verschiedene Gruppen zu schaffen. Ich glaube, wenn das wäre so ein grober Überblick, wenn uns das alles gelingen würde, dann würde ich sehr glücklich. Dann könnten wir vielleicht auf einige Sozialarbeitsangebote verzichten. Aber es ist auf jeden Fall immer schwer, es gleichzusetzen mit dem auf der einen Seite soziale Arbeit, auf der anderen Seite Repression. Dann würde man soziale Arbeit sehr mit Prävention, die Effekt A haben muss, gleichsetzen. Und dann kommen wir in Debatten, die wir in der sozialen Arbeit eigentlich nicht führen wollen, weil ich würde sagen, wir fangen viel früher an. Wir können Ressourcen von Menschen sehen, sie unterstützen, ihren Weg zu finden, und gleichzeitig fangen wir aber ja auch gesellschaftlich bedingte Hilfsbedürftigkeit auf. Das bedeutet, dass wir reagieren auf Probleme, die aber nicht in den Individuen liegen, sondern die in den Strukturen der Gesellschaft liegen. Das war jetzt schon eine sehr komplizierte Antwort auf eine vermeintlich einfache Frage.
Aber eine gute Antwort. Ich würde so sagen, kann man so sagen, dass bestimmte Aufgaben, die bei Menschen anstehen, auch nur von Menschen gelöst werden können und nicht eben von Gerichten und Staatsgewalt und Repressionen?
Ich würde sagen, das meiste. Also das meiste, da geht es ja darum, dass man, das kennen wir alle aus unserer Kindheit, ja, wenn jemand zu dir kommt und sagt, mach aber bitte B, weil A ist blöd, dann überlegen wir uns immer, ja, könnten wir vielleicht nicht A machen, weil irgendwie will ich A auch mal ausprobieren und gucken, ja, und wenn ich aber Frage, was ist eigentlich dein Anliegen? Worum geht's dir eigentlich? Also dahinter, ja. Und nicht nur das Ergebnis der Handlung zum Beispiel anguck. Dann kriege ich ja viel besser in den Blick, was wollte der Mensch denn und wo will er denn eigentlich hin? Und was kann ich vielleicht noch dazu beitragen, an zum Beispiel Möglichkeiten aufzuzeigen, wie doch auch noch anders vielleicht die Ziele erreicht werden können, welche Hürden da aber vielleicht im Weg sind, ob wir die abbauen können oder nicht. Und das ist ja hochkomplex, ja, das ist sehr voraussetzungsvoll, auch in diesen Kontakt zu kommen, da werden wir hinkommen, ja, aber jemand, dass ich, und das kann man sich immer, glaube ich, gut bei sich selbst vorstellen, dass ich bereit bin, jemand anders wirklich komplett in mein Leben zu lassen und nicht oberflächlich, nicht ein bisschen, sondern da, wo es ja wirklich privat wird, ja, wo ich mir mein Leben erkläre, wo ich mir erkläre, warum was für mich Sinn macht, warum ich so handle, auch mit meinen Unsicherheiten, das ist hoch voraussetzungsvoll und das machen aber Sozialarbeitende tagtäglich, das nennt man professionell Beziehungen aufbauen und Vertrauen aufbauen, um zu gucken, lässt mich der Mensch da rein, weil anders kann ich ja nicht an den Sinn der Menschen anknüpfen und Hilfe leisten.
Was würdest du sagen, wie lange gibt es denn soziale Arbeit schon oder wie hat denn soziale Arbeit angefangen und was bedeutet dem entgegen vielleicht jetzt soziale Arbeit oder wie hat sie sich entwickelt?
Also wenn wir jetzt so eine Geschichtsvorlesung machen würden, dann würden wir wahrscheinlich in der Armenfürsorge anfangen und sagen, da gab es sozusagen die ersten Züge von helfenden Beziehungen jetzt auf Deutschland bezogen. In anderen Ländern gab es Gemeinwesenarbeitsansätze in den USA, es gab einzelfallbezogene Ansätze. Aber das langweilt wahrscheinlich einige der HörerInnen, die gerne was zum Zeugnisverweigerungsrecht am Schluss hören wollen. Von daher die Kurzversion ist, sie hat eher aus so Motiven von christlich motivierter Nächstenliebe oder Menschen, die viel Geld haben, die dann Armen helfen und damit ja auch irgendwie ein bisschen System aufrechterhalten, ja, und die Plätze aufrechterhalten, aber trotzdem Not lindern, sozusagen die Anfänge genommen, sich dann weiter professionalisiert und dann zuerst ja noch in Sozialpädagogik und Sozialarbeit aufgesplittet. Auch das nochmal eine ganz eigene Diskussion, sozusagen eher mit so einem Bildungserziehungsanspruch oder eher mit einem Anspruch von materieller Hilfe und Zugänge zu den elementarsten Bereichen der Gesellschaft zu schaffen, damit ich irgendwie mein Leben führen kann. Und dann die Zusammenführung von beidem in soziale Arbeit. Und das ist sozusagen, wo ich eingestiegen bin mit meinem Studium. Ich habe 2008 angefangen, meinen Bachelor in soziale Arbeit zu studieren. Und für mich war völlig normal, das soziale Arbeit. Das wäre vielleicht der Sprung in, wo sind wir eigentlich heute, ja. Ich glaube, es gab lange eine Ausdifferenzierung. Soziale Arbeit hat lange auch die Position gesucht. Das war, man hat Pädagogik an der Uni studiert und dann hat man Sozialarbeit an der FH studiert, also an der Fachhochschule. Da gibt es eine gewisse Wertigkeit. Die Uni total super und toll und die Fachhochschulen anwendungsorientiert. Und ist das überhaupt ein Studium oder nicht? Ja, und da gab es eine lange Entwicklungslinie, wo soziale Arbeit auch immer noch ja den Kampf führt, sozusagen gleichberechtigt anerkannt zu sein als Profession. Ja, so nennt man dann sozusagen den Status, den Medizin hat, den Recht hat. Und mittlerweile hat soziale Arbeit eigene, man nennt das disziplinäre Wissensbestände, das heißt sozusagen eigenes Wissenschaftswissen. Ja. Wir nehmen natürlich auch ganz viel aus den Bezugsdisziplinen, aus Soziologie, Psychologie, Sozialpolitik etc., Rechtswissenschaften. Und das zeigt, dass da eine hohe Akademisierung stattgefunden hat und auch im Feld. Ne. Wenn man sich anguckt, ich würde sagen, soziale Arbeit ist davon gekennzeichnet, dass es sie dass ein sehr reflexives Arbeiten ist. Das heißt, ich arbeite, ich bin auf der Straße, im Jugendhaus, wo auch immer, direkt mit den Menschen und permanent. Und eigentlich bin ich ja in den Situationen schon am Reflektieren, was mein Handeln jetzt eigentlich bewirkt oder nicht, was ich gerade vorhabe, was ich machen will, kurzfristig, langfristig, und reagiere auf die Situation selbst. Wenn man sich das alles mal vorstellt, was da so in Köpfen von Sozialarbeitenden bestenfalls abläuft, während sie ein ganz normales Gespräch führen und so aussehen, als ob sie gerade Zeit verbringen, dann sieht man schon, dass das erfordert, sehr viel Wissensbestände im Hintergrund zu haben, mit denen ich das eben spiegeln kann. So, und ich würde sagen, da sind wir gerade mit der sozialen Arbeit, aber meine These wäre, dass das so in der Gesellschaft nicht so viele Menschen wissen, was da alles mit reinspielt und wie professionalisiert mittlerweile soziale Arbeit ist, auch zum Beispiel im Vergleich zu einer Zeitperspektive von vor 50 Jahren.
Mhm. Dann lass mal, weil du es gesagt hast, auch direkt jetzt mal voll in den Fall einsteigen. Jetzt haben wir den Fall, Sophia kommt in Kontakt mit Fans, spricht mit denen über eine Problematik, die passiert ist und so. Und jetzt muss sie da gegen diese Menschen aussagen oder sie kommt in Beugehaft oder bekommt eine Strafe oder so. Wie würdest du diese Situation einordnen?
Na, ich würde sagen, erstmal ist es dann in dem Fall Sophia gelungen, eine Beziehung aufzubauen und Vertrauen aufzubauen, weil sonst würde sie nicht in dem Dilemma stecken, sich zu fragen, ob sie da überhaupt was zum Preisgeben hat. Also wenn ich eine oberflächliche Beziehung zu jemand aufgebaut habe, und die kann auch gut sein, ne? Also es geht nicht um eine Wertigkeit, aber wenn ich jetzt eine oberflächliche Beziehung zu jemand habe, dann sind es in der Regel Informationen, die du auch kriegen würdest, wenn du jetzt nebendran rumsitzen würdest. Ja, dann wären das vielleicht Informationen, die ich durch Beobachtung kriegen würde, die ich kriegen würde, weil ich zwei, drei leichte Fragen gestellt habe. Das würde ich jetzt zum Beispiel Polizei und Staatsanwaltschaft zutrauen, das alleine rauszufinden, sondern es verweist ja darauf, dass ein ganz spezifisches Wissen gefragt ist, nämlich Wissen, wovon Menschen ausgehen, dass sie nur Sophia jetzt in dem Fall als Sozialarbeiterin oder in ihrer Tätigkeit als Sozialarbeiterin haben kann. Ja, das heißt, es wird ganz spezifisches Wissen, das nur generiert werden konnte, angefordert, das darauf basiert, dass die Menschen, also die AdressatInnen, jetzt in dem Fanprojekt zum Beispiel, in der festen Überzeugung, dass das im Kontext von sozialer Arbeit passiert oder von Fanprojektarbeit synonym verwendet, überhaupt preisgegeben haben. Und plötzlich ändern sich die Bedingungen der Informationen, die ich preisgegeben habe, dadurch, dass die als Sophia, als Medium angefragt wird, das jetzt nochmal in einen anderen Bereich weiterzugeben. Und das wäre das Dilemma sozusagen, dass ich nach professionellen Standards gehandelt habe, das sehr offenbar gut gemacht habe, weil ich nämlich dazu gekommen bin, eine Beziehung aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, Informationen zu erhalten. Und plötzlich kommt sozusagen der Staat, also die VertreterInnen des Staates in dem Fall, und sagt, wir brauchen das Wissen jetzt aber, um einer anderen Aufgabe nachzukommen, nämlich der Strafverfolgung. Und dann ist das Dilemma sozusagen, ich habe auch einen staatlichen Auftrag als Sozialarbeiterin, aber der ist ganz klar sozusagen in dem Fall Unterstützung und Hilfe, vielleicht auch Normierung, aber ist sozusagen auf meiner Spielwiese, wenn wir so sprechen wollen. Und jetzt werde ich angefordert woanders hin. Und die große Frage ist sozusagen aus dieser Perspektive, gibt es irgendeinen Auftrag, der dahinter steckt aus der sozialen Arbeit heraus? Ich sage nein, es kann keinen geben, der sagt, geht dorthin. Gibt es das staatlicherseits? Nein. Ja, soziale Arbeit hat nicht den Auftrag und wurde nicht damit mandatiert, dafür auch Informationen zur Verfügung zu stellen, sondern die Notwendigkeit ergibt sich allein daraus, dass die Strafverfolgung höher wiegt als der Schutz der Arbeit. Das wäre sozusagen die Kurzanalyse, glaube ich, der Situation. Und damit würde man sozusagen staatlicherseits sagen, oder das sagt man im Moment, dadurch, dass Sozialarbeitende kein Zeugnisverweigerungsrecht haben, dass die Strafverfolgung höher wiegt als der Schutz des professionellen Handelns. Und ich glaube, es wird ignoriert, wie weitreichend die Konsequenzen sind, wenn das in Einzelfällen passiert. Wir sehen ja gerade, dass das auch in immer mehr Fällen passiert, ja, das auch zu einem bisschen zu einem negativen Präzedenzfall wird für manche Polizeien, manche Staatsanwaltschaften, die da eine Tür sehen, die gerade aufgegangen ist für sie. Und ich finde gar nicht so interessant die Debatte, wie die Adressatinnen das antizipieren und darauf reagieren, weil ich finde, ich muss ihnen ja nicht zumuten, Sozialarbeit zu verstehen, sondern es geht ja darum, was würde ich jetzt zum Beispiel Studierenden der sozialen Arbeit raten, was sie schon mal ihren Adressatinnen sagen müssen, wie weit sie Beziehungen aufbauen dürfen und so, und wie absurd, weil dann würden wir sozusagen unsere Grundlage sozialer Arbeit dadurch einschränken und unser Potenzial nicht mehr ausschöpfen.
Das heißt, du gehst zum Beispiel in ein Gespräch mit einer Person und sagst, er hat mal über das und das, reden wir besser nicht, weil sonst gibt es Probleme und so. Und,
Genau, das, und es gibt schon, also es gibt es in Handlungsfeldern, wie wenn ich Betreuungsweisungen mache oder wenn ich also das zum Beispiel eine Weisung des Jugendgerichts, ja, dass junge Menschen nach einem Gesetzverstoß zum Beispiel sich mit Sozialarbeitenden treffen müssen und da über ihre Tat reflektieren oder über ihr Leben oder im besten Fall eben zum Beispiel Ideen entwickeln, wie sie ihr Leben straffrei führen können, ja, gesetzskonform führen können. Und da gibt es natürlich die Momente, dass Sozialarbeitende denen sagen, naja, ich bin ja auch hier mit dem Gericht, ja, das ist dann nochmal ein anderer Auftrag, aber du musst schon gucken, was du mir wie erzählst, ja, weil es die Möglichkeit gibt, weil ich später Berichte schreiben muss und andere Sachen, wie ich jetzt, was du mir erzählst und weil ich das nicht einfach alles für mich behalten darf, obwohl ich eine Schweigepflicht habe, ne, das ist ja auch nochmal wichtig, ich habe eine Schweigepflicht, aber ich habe sozusagen kein Recht, das Zeugnis zu verweigern. Und jetzt ist aber die FAM-Projektarbeit ja in einem offenen Kontext. Das heißt, da können Menschen jederzeit kommen und gehen. Ja, das ist, sie können Gespräche führen oder auch nicht. Dann halten sich FAM-Projekt-Mitarbeitende ja auch als Gast sozusagen an Orten der Adressatinnen auf, ob das im Stadion ist, ob das an Treffpunkten ist. Das heißt, ich habe ja nicht diese Zeit, nochmal in Ruhe ins Gespräch zu gehen und zu sagen, pass mal auf. Bei mir ist das jetzt ein bisschen schwierig, aber wenn du das Thema hast, dann kannst du ja vielleicht mit dem Streetworker, mit der aus der mobilen Jugendarbeit, mit deinem Jugendhaus nochmal weitersprechen. Aber wir machen jetzt fokussiert das eine, sondern ich habe ja so ein Kennzeichen, wenn ich so offene Arbeit oder mobile oder aufsuchende Arbeit mache, ist ja, dass ich erstmal für alles zuständig bin. Und dann sozusagen sage ich ja, Moment, bisschen schwierig, also erstmal bin ich für alles zuständig, aber wenn du jetzt potenziell vielleicht mal darüber sprechen würdest, dann wäre das vielleicht schwierig, wenn da jemand anders kommen würde und der das dann so kommen würde und wir dann, und dann ist so im Hypothetischen, was wäre wenn? Das heißt, ich kann doch nicht einmal konkret sagen, ob es eine Rolle spielt, vielleicht spielt es auch nie eine Rolle. Und ich glaube, diese Verhaltensunsicherheit ist eins der Kernprobleme, weil man ja fair sein muss, aber ich weiß gar nicht, welche Bedingungen ich meinen Adressatinnen sagen muss, damit das gelingen kann. Ja. Ich weiß nicht, Sophia, du hast dir wahrscheinlich noch deutlich mehr Gedanken für die Situation selbst gemacht, weil du ja auch retrospektiv bestimmt drüber nachgedacht hast, wie waren dann verschiedene Situationen?
Das weiß ich gar nicht, ob ich mir retroperspektivisch so die Gedanken gemacht habe über andere Situationen. Ich habe mich eher in der Situation gesehen und für mich war einfach meine Handlungsweise relativ schnell klar, was ich tue und was nicht, weil ich weiß, wofür meine Arbeit steht und wofür damit auch ich stehe. Und das habe ich auch relativ, haben wir alle drei auch immer relativ deutlich gemacht und allen gesagt, die gefragt haben, warum haben wir uns so entschieden, warum ist es jetzt so weitergegangen? Weil natürlich muss man, also was man immer beachten muss, es geht am Ende um eine Privatsache. Weil wir sind als Sozialarbeitende nicht geschützt, das stimmt, aber wir rutschen dann als Privatpersonen quasi rein. Und ich glaube, das ist eher das, was im Nachgang nochmal so ein bisschen weiter nach oben ploppt, zu sagen, ah krass, ich bin ja eigentlich hier als Sophia Gerschel und nicht als FAM-Projektmitarbeiterin, das ist einfach schon nochmal was anderes. Du hast es eben, finde ich, sehr gut deutlich gemacht, was man als sozialarbeitende Person einfach immer im Kopf haben muss. Also du kannst es nicht immer aussprechen, weil sonst ist es kein Gespräch mehr, sondern ein Monolog, in dem du dir lauter Wenn-Dann-Fragen stellst. So. Das wird relativ schwer mit Jugendlichen oder mit anderen Leuten, die Sozialarbeit in Anspruch nehmen, da ein Gespräch zu führen. Wie kannst du in der Lehre Studierende darauf vorbereiten? Also ne, wenn du zum Beispiel so einen Präzedenzfall hast wie jetzt unseren oder vielleicht auch andere, wie kannst du denen eine gewisse Sicherheit geben? Du hast eben gesagt, das ist eine enorme Unsicherheit, wie ich mich wo verhalte. Was kann ich in der Lehre denn geben, um so eine Grundlage an Sicherheit zu geben?
Ich würde sagen, die Unsicherheit präsent machen und in den Mittelpunkt rücken. Und ich glaube, das Gefährlichste ist, eine vermeintliche Sicherheit zu haben. Ich glaube, es ganz oft in der sozialen Arbeit, ja, so zu glauben, das ist eine safe Nummer und hier, das läuft genauso und ich mache, wenn ich A mache, kommt B bei raus und das Förmchen passt genau da rein und alles ist super, ja, sondern eigentlich wissen wir immer ganz schön wenig in der Situation, wir wissen immer ganz schön wenig, wie sofort ein guter Weg aussehen kann und müssen das ergründen. Und ich glaube, es ist eher so, dass sozusagen nochmal zusätzlich zu dem eh schon komplexen Anforderungen an Sozialarbeitende mit draufkommt, sich dann auch noch darüber Gedanken zu machen und es mitlaufen zu lassen, bewusst zu haben, dass ich kein Zeugnisverweigerungsrecht habe. Das wissen ganz schön viele nicht. Ich glaube, der erste Schritt ist überhaupt, sichtbar zu machen, dass dem so ist. Dann zu sagen, was das in aller Konsequenz bedeutet, ja, und das muss so, solche Dinge muss ich ja einmal ganz in Ruhe durchspielen, damit ich sie in Stresssituationen oder in Situationen, wo es schnell geht, auch wieder abrufen kann. Und dann ist es vielleicht auch nicht nur einmal, sondern, und dann ist es auch nicht nur, die Frau Breit hat jetzt so gesagt, jetzt gehe ich raus und dann war das so in meinem Kopf drin, sondern es bedeutet ja, ich muss das gehört haben, verarbeitet haben, selbst reflektiert haben, irgendeinen Zugang mit mir gefunden haben und irgendwo in mir drin abgelegt haben, damit ich dann wieder drauf zugreifen kann. Also ich glaube sozusagen da Wissensvermittlung, die aber verstanden wird und dann dabei zu unterstützen, dass das schwer ist, das auszuhalten. Also und aber nicht, ich finde schon, dass das für uns auch wichtig ist in der sozialen Arbeit, dass wir nicht die Opfer der Verhältnisse sind, sondern, also erstmal sind alle handlungsfähige AkteurInnen, auch die Adressatinnen immer, aber wir dürfen nicht ohnmächtig werden, sondern wenn, dann hätten die Adressatinnen manchmal das Recht, ohnmächtig zu werden und dann auch wieder zu differenzieren. Und das ist für uns eine schwere Situation, aber wie können wir darin handlungsfähig sein? Ja, dann sind wir beim Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht, bei dem Podcast, bei Gesprächen, die man führen kann, sichtbar machen, auf Probleme hinweisen und dafür muss ich sie verstehen. Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, und dann sind wir bei Theorien, du wolltest nicht immer alle im Studium Juche schreien und würde sagen, aber die können uns helfen, besser zu verstehen, warum das denn ein Problem ist und worin es liegt und was wir vielleicht noch machen können, um trotzdem professionell handeln zu können. Und genau, eingefangen wird es am Schluss über Reflexion. So ungefähr würde ich das thematisieren.
Jetzt haben wir ja aktuell so viel darüber gesprochen, wie wir damit umgehen mit dieser Situation. Es gibt Gesetz, es gibt Fälle und wie wir damit umgehen. Aber es gäbe es ja auch die Möglichkeit, das Gesetz zu ändern. Ich weiß zumindest, dass Wissenschaft nie der Politik sagen wird, so musst du es machen, so ist es richtig. Aber Wissenschaft untersucht ja, was sind die positiven und die negativen Faktoren, wenn wir jetzt was ändern. Kannst du uns vielleicht mal zusammenfassen, so beim Zeugnisverweigerungsrecht, was es da so für Erkenntnisse, Untersuchungen gibt, was die Einführung oder eben Nicht-Einführung von diesem Zeugnisverweigerungsrecht gibt.
Also es gibt vor allem rechtswissenschaftliche Gutachten, die eher aufzeigen, ist das möglich oder nicht und was müsste der Gesetzgeber ändern und was hätte das für Effekte und ist das sozusagen wirft das alles durcheinander. Ne? Es gibt ja auch Gesetzänderungen und dann, dafür bin ich zu wenig Rechtswissenschaftlerin, aber dann hat man das gar nicht im Blick. Man will so eine Sache ändern und dann merkt man, oh, wenn wir das aber ändern, muss man das ändern, muss man das ändern, muss man das ändern und dann ist es vielleicht gar nicht mehr das, was mal die Intention war, was man machen will. Dazu gibt es, also es gibt Gutachten, die aufzeigen, warum bräuchte es das, was ist da rechtlich möglich, und wie könnte der Gesetzgeber das lösen? Da gibt es Debatten darüber, ob soziale Arbeit sozusagen generell aufgenommen werden sollte, also die ganze soziale Arbeit, oder ob es eher einzelne Felder sein sollten. Weil so genau müssen wir ja sein, dass in der Schwangerschaftskonfliktberatung und der Drogenhilfeberatung habe ich sozusagen schon eins. Das heißt, nicht qua Beruf, sondern qua Handlungsfeld definiert. Das heißt, da gibt es Debatten und da gibt es Gründe für das eine und für das andere. Dazu gibt es einen aktuellen Stand. Dann gibt es Qualifizierungsarbeiten, also Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, die sich eher dann aus der sozialen Arbeit heraus oder kriminologisch damit auseinandergesetzt haben. Was wissen wir dazu, was da gute Argumente wären? Ich würde sagen, die sind eher auf der Pro-Seite unterwegs für ein Zeugnisverweigerungsrecht. Und großes Manko, wenn das jetzt jemand dann hört, der oder die viel Geld hat, kann die Person sich gerne melden oder die Organisation. Ich glaube, ein Manko ist, dass wir keine systematische Erfassung der Fälle haben, die, also das Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht sammelt Fälle und hat da auch einen Fundus, aber mit systematisch meine ich sozusagen tatsächlich mit einer klaren Forschungsfrage, mit einer klaren Idee, wo will ich hin, sozusagen das nochmal zu untersuchen, in welchen Handlungsfeldern gab es denn schon Situationen, in denen Sozialarbeitende da reinkamen? Was waren die Konstellationen mit den AdressatInnen? Was war tatsächlich die Schwierigkeit? Und das sozusagen zu verdichten und auszuarbeiten, was ich vorhin skizziert habe, ja, wo man sozusagen, was man mit dem Erfahrungswissen und dem theoretischen Wissen erklären kann, was das Problem für die soziale Arbeit ist. Aber wir können es nicht über ein großes Forschungsprojekt zeigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich was wäre, mit dem wir viel besser, also was ein sehr gutes Argument wäre natürlich, um da nochmal an PolitikerInnen heranzutreten, zu sagen, wir können zeigen, dass Bereiche, die ihr gerne schützen wollt, ja, nicht die soziale Arbeit nur im Allgemeinen, sondern auch Ausstiegsberatung, Opferschutz, Heranwachsen von jungen Menschen, also so, und das nochmal viel valider aufzuzeigen, was die Problematik ist, was vielleicht auch Menschen sagen, AdressatInnen sagen, was das mit ihnen gemacht hat, was für Folgen damit einhergingen, das haben wir nicht. Ich würde sagen, das ist ein Manko. Das zeigt auch, dass auch im wissenschaftlichen Diskurs, leider, das nehme ich so wahr, das Zeugnisverweigerungsrecht, das Fehlende jetzt nicht an Prio Nummer 1 steht, sondern das schon auch da immer noch ein Nischenthema ist, dass so alle im Common Sense sagen, das ist wichtig. Aber es gibt vielleicht auch noch andere Themen, die für mich wichtiger sind.
Das heißt, es fehlt einfach die Lobby für das Thema. Also da ist ein Problem, das ist da, das sehen wir und wahrscheinlich muss es auch so entschieden werden, aber ja, müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern, so ein bisschen.
Ich glaube, es fehlt die Lobby und auch innerhalb der sozialen Arbeit selbst. Also wir sind sehr, sehr gut darin, für andere Menschen Themen sozusagen nach vorne zu tragen und hochzuhalten, aber nicht so sehr gut die eigenen Themen dann sozusagen genauso zu priorisieren. Ich glaube, da schenkt sich Praxis und Wissenschaft wahrscheinlich gar nicht so viel. Und das andere ist aber, dass uns auch bei denen, und dann sind wir in diesem Professionsdiskurs, dass uns auch die Lobby bei den anderen Professionen fehlt. Ja, also es wäre total guten, guten breiten Schulterschluss zu haben mit dem Rechtsbereich, mit PsychologInnen, mit SeelsorgerInnen, also alle, die sozusagen über eins verfügen. Ja, das wäre für mich so ein Punkt, die dann, wo ich mir wünschen würde, dass die sagen, das war für uns auch zentral und wir sehen, dass das genauso schützenswert ist und wir wollen, dass die das auch haben. Ich glaube, genau, Stichwort Lobbyarbeit, da gibt es noch wahnsinnig viel zu tun, obwohl es auch großartig ist, also was ich sehe, was die aktiven Leute im Bündnis für ein Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit machen, da ziehe ich meinen Hut davor. Ich bin da auch Mitglied, aber eher so punktuell versuche ich irgendwas mit in den Ring zu werfen, ja, weil alle natürlich auch andere Themen haben und dann gehöre ich auch zu denen, wo es halt nicht auf der Prio 1 Liste ist. Das muss man ja auch kritisch selbst reflektieren. Und da ziehe ich meinen Hut, was die machen, an den Start bringen, wie viel da auch schon an Organisationen sich vereint haben. Aber, und dann höre ich damit auf, wir sehen auch, dass es eben in der sozialen Arbeit kein Berufsverband, also es gibt einen Berufsverband, aber es ist nicht so, dass soziale Arbeit sich per se nur von diesem vertreten fühlt und alle dort Mitglied sind, sondern das ist auch eine Nischenlobby. FEM-Projekte sind wahnsinnig gut innerhalb organisiert, ja, als Bundesarbeitsgemeinschaft der FEM-Projekte. Dann gibt es noch vielleicht noch die Schnittmenge zur Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork, aber dann können wir das immer weiter zeichnen, aber es gibt sozusagen kein Riesendach, wo dann auch Menschen vielleicht auch mit finanziellen Ressourcen und zeitlichen Ressourcen ausgestattet sind, um sich ganz allein der Lobby zu widmen.
Also das ist uns ja auch aufgefallen während der kompletten Zeit, die wir jetzt auch nach dem Verfahren oder während dem Verfahren, wir hängen ja quasi noch mittendrin, was immer wieder aufgefallen ist, soziale Arbeit ist so breit gefächert und wenn du eine Fachrichtung ansprichst, heißt das nicht, dass sich das auf die anderen Fachrichtungen noch ausbreitet. Also man muss an so viele Türen klopfen, man muss mit so vielen Menschen sprechen, die eigentlich alle soziale Arbeit in einer gewissen Art und Weise machen, aber nicht so vernetzt sind, dass sie quasi auch stark auftreten könnten. Also ja, wir bräuchten auch Menschen, die Geld haben, die das unterstützen, aber wir bräuchten auch erstmal eine soziale Arbeit, die als soziale Arbeit spricht So, und das ist nicht da. Dadurch, dass es so breit gefächert ist, aber eigentlich bräuchte es das und das nicht nur fürs Zeugnisverweigerungsrecht, sondern auch an vielen anderen Stellen, wenn wir gerade sehen, wie politisch schwierig es auch gerade für soziale Arbeit ist, auch gerade was das Finanzielle angeht. Deswegen kann ich da Helene absolut nur recht geben. So, aber es braucht halt auch dieses Gemeinsame in der sozialen Arbeit erstmal.
Und das andere, das sehe ich jetzt mal als Außenstehender, ist natürlich, dass es mal knallt und was passiert und dadurch Aufmerksamkeit entsteht. Wie ja jetzt in dem Fall, okay, da hat es jetzt wirklich geknallt im Blog so, aber da, dass ja der Fall ja so auch gesellschaftlich beobachtet wird oder es ist halt einfach was passiert, was das mit den Leuten macht, was sie emotionalisiert und was dann dazu führt, dass sie sich da auf einmal mit beschäftigen. Aber eigentlich sollte das ja nicht der richtige Weg sein, oder? Dass wir darauf warten, bis richtig was schief geht und dann erst was ändern.
Und der Fokus liegt damit aktuell beim Fußball. Und der steht natürlich im Fokus, weil er medial auch einfach sehr groß gemacht ist. Aber soziale Arbeit, die genau die gleichen Probleme hat, aber halt nicht diesen Fokus und diese Öffentlichkeit hat, die wird dann manchmal hinten dran vergessen, dass sie auch das fehlende Zeugnisverweigerungsrecht haben und damit die Arbeit wirklich eingeschränkt wird. Und da müssen wir hinkommen, dass es um soziale Arbeit an sich geht und nicht um Fanprojektarbeit.
Ja, voll. Und gleichzeitig ist es, also es ist so Fluch und Segen zugleich, wenn man diese Metapher bemühen will, weil Fluch habt ihr gerade dargestellt, schließe ich mich total an. Ich war letztens in einem Gespräch, wo Menschen aus Opferberatungsstellen erzählt haben, dass es ihnen regelmäßig passiert und dass es total herausfordernd und schwierig ist, weil da ja nochmal eine ganz andere Form von dieser Vertrauensbeziehung, aber trotzdem kann man zeigen, dass es im Kern um das Gleiche geht. Und ich glaube, da müssten wir hingehen, ja, und hinkommen, dass wir immer wieder sagen, ja, in der Art und Weise und wie sichtbar wird, ist es anders, aber der Kern ist das Gleiche und es ist das Gleiche angesprochen und da müssen wir hingehen und das schützen, damit wir sozusagen als Sozialarbeitende handlungsfähig sind. Warum ist es aber auch Segen, dass es im Fußball passiert? Weil wir A, wahnsinnig mündige Adressatinnen haben. Es ist selten, dass es Adressatinnen gibt, die sich so stark eine eigene Lobby schon aufgebaut haben und so klar Dinge artikulieren können, eigene Pressearbeit machen, das Thema sozusagen von sich aus aufs Tableau holen.
Choreos.
Ja. Genau, Choreos, Spruchbänder machen, Interviews geben, sich dazu positionieren und verhalten. Das ist sozusagen das eine. Und das andere ist, dass Medien wie der Kicker darüber schreiben, ist wahnsinnig gut, weil es damit Menschen außerhalb dieser klassischen Bubbles erreicht. Und die Hoffnung für mich ist schon auch ein bisschen, ja, wir haben RichterInnen, wir haben PolitikerInnen, die alle auch Fußballfans sind, ja, und dann kriegen die vielleicht nicht nur über ihr Büro die Info oder diskutieren die das, sondern da gibt es durchaus schon auch Menschen, die darüber überhaupt sensibilisiert worden sind für das Thema und jetzt müsste man die auch wieder aktiv einsammeln, womit wir halt wieder bei Zeit sind, aber das wäre sozusagen auch, warum es auch ein Segen ist, dass es da passiert ist. Und auch, weil es da eine ziemlich hohe Solidargemeinschaft unter Fußballfans gibt. Das heißt, der Schaden sowohl für die Sozialarbeitenden, aber auch jetzt für die Adressatinnen, ich will nicht sagen, dass das sozusagen okay ist, weil es ist nie okay. Aber wenn ich mir alle Adressatinnen anschaue, denen das jetzt so hätte passieren können, dann weiß ich, dass da in Fans eine wahnsinnig große Kraft steckt, in alle Richtungen damit auch einen Umgang zu finden. Und dann ist es wiederum vielleicht auch ganz gut, dass es da passiert ist.
Wie kriege ich denn Leute ein Verständnis dafür in kurzer Zeit, weil sie haben keine Zeit, zum Thema soziale Arbeit und wofür wir die brauchen, um dann aber auch dieses Thema Zeugnisverweigerungsrecht mit auf den Tisch zu kriegen? Also wie kann da auch Wissenschaft unterstützen dabei? Was kann ich nehmen aus der Wissenschaft, um vielleicht bei Politik ein bisschen mehr anzukommen oder auch bei Sicherheitsakteuren, bei Polizei, bei Justiz? Wo kann Wissenschaft da ansetzen?
Also ich glaube, wir bräuchten mehr Marketing und Vertrieb. Weil die können das richtig gut, ja, und Wissenschaft neigt dazu, ihr merkt das bei mir, sehr lange Sätze zu machen, sehr weit auszuholen, sich sehr viel Zeit zu nehmen dafür. Und dann habe ich das Gefühl, es ist immer noch verkürzt und ich habe nicht alles angesprochen. Und das ist ja auch richtig, ja, also ne, man muss ja dazu, also muss ja differenzieren und genauer hingucken. Jetzt würden wahrscheinlich andere zuhören und sagen, es ist immer noch nicht differenziert genug, was erzählt ihr denn da? Das kann man so eindeutig nicht sagen, ja. Also ich glaube, dass wir sozusagen zum Beispiel Forschungsergebnisse natürlich nutzen können, um Aspekte zu untermauern, ja, aber ich fände es ein total interessantes Experiment, das Leuten zu erzählen, die eben nicht vom Fach sind, damit die sagen, das und das sind die Kernbotschaften, ja, so wie ich eine Marke aufbaue, das sind die Kernbotschaften, die müssen bei dem Gegenüber ankommen, weil wir wollen ja, am Schluss wollen wir was verkaufen, oder? Also ich will nicht, dass der Politiker, die Politikerin danach sagt, boah, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt noch soziale Arbeit studieren sollte, weil das klingt ja oberspannend, was ihr da macht. Ja,
und ich bin leider rechtlich nicht abgesichert, genau, schade, ja. Dann mache ich es ja nicht.
sondern ich möchte ja, dass die Person überzeugt ist, das, was du sagst, ja, dass das einen Wert hat und worin der Wert liegt und warum es sich lohnt, sich dafür einzusetzen. Und das runterzubrechen, und wir hatten ein Bündnistreffen, bei dem wir darüber diskutiert haben, wie das gelingen kann. Und das war so interessant, weil wir hatten dann irgendwas reingeworfen und dann eine Sekunde später sagt jemand, aber das muss man doch schon auch noch aus der Perspektive sehen. Dann kommt jemand anders, aber bei uns im Handlungsfeld ist es aber ganz anders. Dann kommt jemand und sagt, aber aus Hochschulperspektive, und wenn wir in dem Bundesland sind, dann müssen wir aber so nochmal drauf gucken. Zum Beispiel ein Punkt, ja, war die Frage, kann man die staatliche Anerkennung oben drüber setzen? Ja? Für alle, die es nicht wissen, soziale Arbeit, wenn ich den Abschluss habe als Bachelor, zum Beispiel jetzt bei uns an der Hochschule, dann bin ich staatlich anerkannte Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin. Jetzt ist das aber gar nicht überall so. Jetzt arbeiten in der sozialen Arbeit aber auch Menschen, die Erziehungswissenschaft studiert haben, die Soziologie studiert haben, die was anderes gemacht haben. Dann schlagen wir vor, wie wäre es denn mit der staatlichen Anerkennung, damit die Politik sagen kann, ah stimmt, da habe ich einen Kasten, ja, der ist ganz klar, der Rahmen ist super, da weiß ich doch Bescheid, ja, und da haben wir auch noch unseren Stempel drauf gemacht. Kommen Leute, ja, aber bei uns kann man das nicht mit staatlicher Anerkennung studieren, und was ist mit denen, die jetzt aber alle im Feld sind? Und dann, glaube ich, haben wir einerseits auch Hausaufgaben bei uns, zu sagen, okay, dann machen wir vielleicht eine Nachqualifizierung in der staatlichen Anerkennung, aber lassen uns mal auf den Kasten ein. Und wir können uns aber alle nicht so gut auf Kästen einlassen, sondern wir wollen gerne, dass das auch so dehnbar ist und noch ein paar Lücken und ein bisschen anders ist. Also mehr Eindeutigkeit und dann die Eindeutigkeit zu untermauern mit Quellen, die dann differenzieren. Ich glaube, das wäre der Weg, den ich gerne gehen würde.
Das heißt, wir müssen, erstmal brauchen wir Geld, dann eine krasse Marketingagentur, die es schafft, dieses unglaublich komplexe Thema in 2-3 Sätze zu packen und vielleicht noch ein paar coole Bilder dazu rauszusuchen.
Genau, also meldet euch gerne, wenn ihr Kapazitäten habt.
Und noch wichtig, da wir das ja menschenwürdig machen, können wir unsere Adressatinnen nicht verkaufen als Opfer, für die wir sozusagen in den Mittelpunkt stellen, um zu unserem Zeugnisverweigerungsrecht zu kommen. Also noch ein bisschen menschenrechtsorientiertes Marketing wäre auch noch ganz gut.
Und dann steht unten so eine Fußzeile, und da steht dann der Hinweis zu unserem Podcast, der dann 1,5 Stunden geht und der das Ganze dann noch genauer erklärt. Und da dann wiederum die Fußzeile zu den Büchern, die du alle gelesen hast.
Genau.
Dann haben wir die nötige Tiefe.
So machen wir das.
Ja. Da kann sich ja jeder raussuchen, was ihm gefällt. Also, ja.
Wie tiefer einsteigen.
Das ist ja wirklich noch niedrigschwellig, das Angebot.
Ja, also ich finde es unglaublich spannend. Ich finde auch immer wieder spannend bei dem Thema, wie tief man wirklich einsteigen kann. Und du hättest wahrscheinlich bei jeder Antwort noch 3 Ausfahrten nehmen können und alles erklären können. Bei jeder Bachelor- oder Masterarbeit gibt es ein Fazit. Und ich habe mal gelernt, ich auch studiert habe, dass das eigentlich das Wichtige ist, weil das lesen die Leute durch. Was wäre denn für dich so das Fazit dieser ganzen Diskussion, jetzt diesen Fall und der Wissenschaft? Was würdest du in so eine Dissertation, heißt es, oder? Glaube ich, reinschreiben am Ende? Hast du da was Spontanes im Kopf?
Wenn ich eine schreiben würde zum ZVR,
ja.
Na, dann würde ich mich halt klassisch ja nur auf den Weg machen, darüber nachzudenken und noch keine Anleitung schreiben, wie man es dann macht. Und für mich ist schon das Fazit ist, wir als Sozialarbeitende sind herausgefordert, dafür zu sorgen, dass unsere selbstentwickelten professionellen Standards eingehalten werden können. Und wenn wir das ernst nehmen, dann kommen wir nicht daran vorbei, uns alle zusammenzutun und gemeinsam, egal ob es mich konkret betrifft oder nicht, für ein Zeugnisverweigerungsrecht in der sozialen Arbeit einzustehen und damit auch endlich die gleichwertige Anerkennung zu anderen Professionen, denen das qua Profession zugestanden wird, zu erreichen.
Dann bedanken wir uns bei dir, dass du extra aus Freiburg auch hierher gekommen bist, in das kleine Podcast-Studio hier nach Karlsruhe, und dir die Zeit genommen hast und unsere Fragen so gut beantwortet hast.
Ganz vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und hoffe, dass wir zusammen ein Stück weiterkommen.
Pädagogik Pasta. Der Stadtjugendausschuss-Podcast.